Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Russlands Staatschef Putin ist am Abend in Berlin mit Kanzlerin Merkel und den Präsidenten der Ukraine und Frankreichs zusammengekommen. Gesprächsthema ist zunächst die Krise in der Ukraine und die bisherige Umsetzung der Minsker Friedensvereinbarungen. Später geht es in kleinerer Runde um den Krieg in Syrien. Kurz vor dem Treffen in Berlin hatte Russland sich bereit erklärt, die für morgen angekündigte Feuerpause in Aleppo von 8 auf 11 Stunden auszuweiten.
Ein freundliches Lächeln für die Kameras, doch diese drei müssen noch warten. Das Vierertreffen verzögert sich, der russische Präsident kommt eine halbe Stunde später. Die Begrüßung im Kanzleramt höflich, aber distanziert. Drinnen soll Klartext geredet werden. Die Kanzlerin will eine schonungslose Bestandsaufnahme im Ukraine-Konflikt, warum der Friedensprozess nicht vorankommt. Der deutsche Außenminister allerdings dämpft vorab schon mal die Erwartungen.
Es geht mir wirklich nicht darum, sozusagen schulterklopfend vor den Medien zu stehen, sondern es geht darum, den vereinbarten Waffenstillstand für die Ukraine sicherer, stabiler zu machen und den Weg zu einer abschließenden politischen Lösung offen zu halten.
Inhaltlich ist wohl weniger zu erwarten, auch im Syrien-Konflikt. Der Tonfall aber soll deutlich werden. Die Bundesregierung verurteilt die russischen Luftangriffe auf Aleppo scharf.
Wir haben es nach Wellen und Wellen von Angriffen des Assad-Regimes und seiner Verbündeten auf Aleppo gegen die Zivilbevölkerung dort und auch gegen medizinische Einrichtungen dort mit einer katastrophalen Situation zu tun. Und erwarten Sie von dem Treffen zu Syrien heute Abend nicht mehr, als dass diese Zustände und die Verantwortlichkeiten dafür im Kanzleramt klar beim Namen genannt werden.
Nur eine kurze Feuerpause, wie von Putin angekündigt, sei zu wenig, so die Bundesregierung. EU-Politiker der Union drohen mit Sanktionen.
Deswegen muss Putin auch wissen, wenn in Syrien keine Lösung durch sein Verhalten möglich wird, die Diskussionen über Sanktionen bezüglich Syriens sich auch nicht verändern werden.
Noch gibt es kein Ergebnis, noch wird verhandelt. Erst in der Nacht soll es eine Pressekonferenz geben.
Zu dem Vierergipfel jetzt live aus Berlin, Thomas Baumann.
Die Kanzlerin und die drei Präsidenten, sie konferieren nun seit gut einer Stunde. Informationen gibt es natürlich noch nicht. Was es gibt, das ist eine Verhärtung der Fronten im Syrien-Konflikt. Unmittelbar vor dem Treffen in Berlin hat die russische Regierung weitere Gespräche zwischen Außenminister Lavrov und seinem amerikanischen Amtskollegen Kerry abgelehnt. Damit laufen die Syrien-Verhandlungen gegenwärtig einzig und alleine über den Gesprächskanal Berlin. Und damit kommt Kanzlerin Merkel und Außenminister Steinmeier eine besonders hohe Verantwortung zu. Vor dem Syrien-Gespräch, das erst am späteren Abend beginnen dürfte, ist die Lage in der Ostukraine das Hauptthema. Hier gibt es immerhin einen Hauch von Hoffnung für eine stabilere Waffenruhe. Die Zahl der Pilotregionen für eine Truppenentflechtung zwischen prorussischen Separatisten und der ukrainischen Armee könnte erhöht werden. Und damit zurück zu Thorsten Schröder.
2 Tage nach dem Beginn der Großoffensive auf Mossul meldet die irakische Armee weitere Erfolge. Mehrere Dörfer seien von der IS-Terrormiliz befreit worden. Mossul ist die zweitgrößte Stadt des Irak und die letzte Bastion der Islamisten in dem Land. Dort sollen sich mehrere tausend Kämpfer verschanzt haben. An der Großoffensive beteiligen sich neben der irakischen Armee auch kurdische Peschmerga-Kämpfer und Verbündete der Anti-IS-Allianz. Die Bewegung gilt in Teilen als rechtsextrem und gewalttätig. Ein sogenannter Reichsbürger hat heute bei einer Razzia in Bayern auf Polizisten geschossen. 4 Beamte wurden verletzt, einer von ihnen lebensgefährlich. Das Spezialeinsatzkommando wollte bei dem 49-jährigen Jäger Waffen sicherstellen. Gegen ihn wird nun wegen versuchten Mordes ermittelt. Die Reichsbürger lehnen die Bundesrepublik ab und werden in mehreren Ländern vom Verfassungsschutz beobachtet.
Versteckt aus dem ersten Stockwerk feuerte der Mann ohne Vorwarnung auf Polizisten, als diese sein Haus betraten. Bei dem Schusswechsel wurden 4 Beamte verletzt. Die Polizisten waren im Auftrag des zuständigen Landratsamtes im Einsatz, um 30 Waffen einzuziehen. Dem Mann waren wegen Unzuverlässigkeit die Waffenbesitzkarten und der Jagdschein entzogen worden. Der 49-Jährige wird der sogenannten Reichsbürgerbewegung zugerechnet.
Hier haben wir jetzt natürlich eine für uns in Bayern bislang so nicht gekannte Eskalation. Und das bedeutet aus meiner Sicht ganz eindeutig, dass wir seitens des Verfassungsschutzes jetzt alles, was an Reichsbürgern in Bayern unterwegs ist, noch schärfer im Blick nehmen müssen.
Die sogenannten Reichsbürger lehnen die Bundesrepublik Deutschland und ihre Institutionen ab. In ihrer Vorstellung existiert das Deutsche Reich noch, und zwar in den Grenzen von 1937. Die Bewegung gilt in Teilen als rechtsextrem. Fachleute warnen vor einer Zunahme der Gewaltbereitschaft.
Weil der Rechtsstaat sich immer stärker mit Reichsbürgern auseinandersetzt und das Recht durchsetzt gegen Reichsbürger. Und dann neigen einige Reichsbürger dazu, dass sie dann die Nerven verlieren und zu Gewalt greifen.
Die heutige Gewalttat dürfte die Frage aufwerfen, ob die Bewegung bislang nicht unterschätzt worden ist.
Der extremistische Anteil ist nicht so groß, aber vorhanden. Und natürlich muss man da sehr genau hinschauen. Das wird sicher auch jetzt Anlass sein, noch einmal zu überprüfen, ob die bisherigen Bewertungen dazu weiter Bestand haben.
Aus der Opposition im Bundestag kommt der Ruf, dass sich das Bundesamt für Verfassungsschutz intensiver mit den Reichsbürgern befassen sollte.
Wer sind die sogenannten Reichsbürger? Welches Weltbild haben sie? Und wie gefährlich ist die Bewegung nach Einschätzung der Behörden? Dazu haben wir auf tagesschau.de einen Hintergrundbericht. Der Fall des terrorverdächtigen Syrers al-Bakr und mögliche Versäumnisse der Behörden haben heute den Innen- und den Rechtsausschuss des Bundestages beschäftigt. Al-Bakr steht im Verdacht, Mitglied der IS-Terrormiliz gewesen zu sein. Er hatte sich vor einer Woche im Gefängnis in Leipzig erhängt, nachdem er zuvor als nicht akut suizidgefährdet eingestuft worden war. Bereits bei seiner Festnahme hatte es Pannen gegeben.
Generalbundesanwalt Frank musste heute in Bundestagsausschüssen Rede und Antwort stehen. Kritik stand im Raum, er habe die Ermittlungen im Fall al-Bakr zu spät an sich gezogen. Doch nach der Sitzung der Innenexperten nehmen ihn fast alle in Schutz, bis auf einen.
Ich bin der Überzeugung, dass der Generalbundesanwalt hier auch einen Fall von besonderer Bedeutung hätte sehen müssen. Es war schon absehbar, dass es sich um einen Anschlag mit einer Sprengstoffweste handeln könnte.
Lob gibt es für die detektivische Kleinstarbeit des Bundesverfassungsschutzes, um al-Bakr aufzuspüren. Das Land Sachsen dagegen muss harsche Kritik einstecken.
Es hat Fehler und Pannen gegeben, die mich nach wie vor fassungslos machen. Die alleinige Verantwortung für diese Fehler und Pannen liegen im Freistaat Sachsen.
Verantwortung etwa für die zunächst missglückte Festnahme und dafür, dass sich al-Bakr in der JVA Leipzig umbrachte. Die Opposition hat noch Fragen an den Verfassungsschutz. Könnte der die Polizei künftig nicht doch früher informieren?
Deswegen ist das ganz klare Fazit eine kritische Aufarbeitung vom Geheimdienst, von der Kommunikation. Also ab wann hätte zumindest eine Vorinformation an die Polizei, damit sie einen Einsatz vorbereitet, damit sie ihre Strategien überprüfen können, vielleicht doch 6 Stunden, 12 Stunden eher, hätten bereits sehr viel Vorlauf mehr für die Polizei ergeben.
Zuletzt hatten sich Vorschläge für Konsequenzen noch überboten. Eine Reform des Strafrechts oder zentrale Haftanstalten für Terrorverdächtige. Heute ist die Kritik an den Bundesbehörden weitgehend zusammengeschrumpft. Im Fokus bleibt einmal mehr Sachsen.
Mehr als 5 Jahre nach dem Beschluss zum Atomausstieg hat das Kabinett heute das Gesetz zur Entsorgung von Atommüll gebilligt. Danach gehen Zwischen- und Endlagerungen in die Verantwortung des Staates über. Im Gegenzug müssen Vattenfall, E.ON, RWE und NBW rund 23,6 Milliarden Euro an einen staatlichen Fonds überweisen. Für Stilllegung und Abriss bleiben die Unternehmen verantwortlich. Erforderlich ist noch die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat. Mit einem wegweisenden Urteil hat der Europäische Gerichtshof eine Diskussion über den deutschen Apothekenmarkt angestoßen. Die Richter in Luxemburg halten die deutsche Preisbindung bei verschreibungspflichtigen Medikamenten für nicht vereinbar mit EU-Recht. Die Regelung schränke den grenzüberschreitenden freien Warenverkehr ein. Die Preisbindung sei damit nicht mehr auf Versandapotheken im EU-Ausland anwendbar, teilte das Gesundheitsministerium mit. Das Urteil werde nun geprüft.
Apothekenkunden zahlen überall in Deutschland für verschreibungspflichtige Medikamente das Gleiche. Rabatte sind per Gesetz bisher nicht möglich. Nun hat der EuGH entschieden, das gelte nicht für Versandapotheken aus dem EU-Ausland. Sie dürfen die deutschen Preise unterbieten.
Wir begrüßen dieses Urteil vor dem Hintergrund, dass Parkinson-Patienten als chronisch kranke Menschen hier eine Möglichkeit bekommen, die finanziellen Belastungen durch ihre Erkrankung abzusenken.
Mit Doc Morris, einer niederländischen Versandapotheke, hatte die Deutsche Parkinson-Vereinigung ein Bonussystem vereinbart. Ihre Mitglieder konnten so pro Rezept bis zu 5 Euro sparen. Die Luxemburger Richter argumentierten heute, die EU wolle freien Warenverkehr und ausländische Versandapotheken könnten nur über den Preis in den Wettbewerb mit der deutschen Konkurrenz treten. Weil die Preisbindung in Deutschland weiter gilt, fürchten die Apothekerverbände jetzt die Konkurrenz aus der EU.
Sie suchen sich besondere Leistungen, besondere Produkte, besondere Patienten aus, picken sozusagen die Rosinen aus dem Kuchen. Der bleibt dann für die Apotheken in Deutschland übrig und daran werden viele sich verschlucken.
Die Frage jetzt, wird der Gesetzgeber aktiv, um diese Benachteiligung deutscher Apotheken zu beseitigen? Konkret gibt es 2 Möglichkeiten. Erstens, der Gesetzgeber hebt die Preisbindung auch in Deutschland auf, sorgt so also für mehr Wettbewerb zwischen den inländischen Apotheken. Bisher war genau das aber nicht gewünscht. Zweite Möglichkeit, der Gesetzgeber behält die Preisbindung, verbietet aber den Versandhandel für verschreibungspflichtige Medikamente. Laut einem Urteil des EuGH aus dem Jahr 2003 ist das denkbar.
Nach der Explosion bei BASF in Ludwigshafen ist die Zahl der Todesopfer offenbar auf 3 gestiegen. Taucher bargen die Leiche eines Mannes, bei dem es sich möglicherweise um einen vermissten Tankschiffmatrosen handelt. Eine Obduktion wurde angeordnet. Die etwa 55.000 Ärzte an Kliniken von Städten, Gemeinden und Kreisen in Deutschland bekommen mehr Geld. Der Tarifabschluss von Marburger Bund und kommunalen Arbeitgebern sieht eine Lohnsteigerung von 2,3% rückwirkend zum 1. September vor. Ein Jahr später gibt es erneut 2% mehr und zum 1. Mai 2018 noch einmal 0,7%. Der Tarifvertrag gilt bis Ende 2018 bundesweit mit Ausnahme von Berlin und Hamburg.
Der Sportjournalist und ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt ist am Abend in Hamburg mit dem Hans-Joachim-Friedrichs-Preis ausgezeichnet worden. Er wurde für seine Verdienste um die Aufdeckung der Dopingskandale im internationalen Spitzensport geehrt. In der Laudatio hieß es, Seppelt habe mit seinen Recherchen Licht ins Dunkel der Dopingnetzwerke gebracht. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert.
Die europäische Raumsonde Schiaparelli ist am Nachmittag in die Atmosphäre des Mars eingetreten. Nun warten die Wissenschaftler mit Spannung auf eine Bestätigung, dass auch die Landung geklappt hat. Das Manöver ist ein Testlauf für eine groß angelegte Mission der Europäischen Weltraumorganisation ESA und ihres russischen Partners Roskosmos in 4 Jahren. Dann soll auf dem Mars ein fahrbarer Roboter abgesetzt werden, der nach Spuren von Leben sucht.
Jubel und Erleichterung im ESA-Kontrollzentrum in Darmstadt. Kurz vor 17 Uhr meldet sich der Satellit. Das wichtige Abbremsmanöver nach Erreichen der Marsumlaufbahn hat funktioniert. Ab jetzt sammelt er Daten. Unklar ist aber noch, ob auch das Landegerät heil aufgesetzt hat.
Wir warten immer noch auf Signale von dem Landegerät. Das ist ja ein Testgerät, um diese Landung auszuprobieren für die Mission in 2020. Da warten wir noch.
Man weiß, dass das Abbremsen nach dem Eintauchen in die Marsatmosphäre geklappt hat. Ob Schiaparelli aber unbeschadet gelandet ist, wird man erst im Laufe des Abends sicher wissen. Sollte dies der Fall sein, stünde der Mission 2020 nichts mehr im Wege.
Tiefere Aufschlüsse erwarten wir uns, wenn wir dann einen Rover absetzen in der 2020-Mission, 2 Meter tief in die Marskruste hineinbohren, um zu gucken, ob es da Leben gibt oder Leben gab. Also das ist dann wirklich erst der direkte Nachweis.
Für 2020 ist gemeinsam mit dem russischen Partnerunternehmen Roskosmos geplant, einen Roboter auf dem Mars abzusetzen. Der soll dann durch Bohrungen im Marsboden nach Spuren von Leben suchen. Hier, so vermuten die Wissenschaftler, könnte sich noch Wasser befinden, in dem einfache Lebensformen gedeihen können.
Die Lottozahlen: 16, 32, 33, 40, 42, 43, Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 20. Oktober.
Direkt über uns dreht ein Tief seine Kreise. Es sorgt für wechselhaftes und kühles, vor allem im Bergland auch für nasskaltes Wetter. In der Nacht gebietsweise Regen, Schauer, oberhalb von 800 Metern mitunter Schnee. Am Tag neben ein paar Auflockerungen meist dichte Wolken, hier und da Regenschauer, vor allem von der Mitte bis zur Donau. Einzelne Gewitter sind dabei, auf den höheren Bergen Schnee. In der kommenden Nacht 9 bis 1 Grad, am Tag 6 bis 12 Grad, im Breisgau bis 14 Grad. Die Aussichten. Am Freitag ist es stark bewölkt, gebietsweise regnet oder schauert es, im höheren Bergland Schnee. Ähnlicher Verlauf am Samstag, wobei im südlichen Bayern und Baden-Württemberg sich häufiger die Sonne zeigt. Am Sonntag im Norden und Nordosten einzelne Schauer, ganz im Süden Regen, sonst ist es trocken.
Karin Mioska meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Putin in Berlin, neueste Informationen zum Gipfeltreffen und Showdown im Spielerparadies. Trump, Clinton und die Latinos von Las Vegas. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.